Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema Erziehung, Bildung. Lektion Nummer 5. Jesus, der Meisterlehrer. Unser Merktext für diese Woche, 2. Korintherbrief, Kapitel 4 und dort der Vers 6. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Den Vater offenbaren. Erster Teil. Im Hebräerbrief, Kapitel 1, beginnt es ähnlich wie in 1. Mose 1 und in Johannes 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat, zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das ist das besondere Element. Kommunikation. Gott hat geredet. Er hat zu uns geredet durch die Propheten. Und dann hat er zu uns geredet durch den Sohn. Und was hat er durch Jesus noch gemacht? Durch diesen Jesus, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Und er hat den Vater offenbart. Wodurch, und hier steht über Jesus, er ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Das Ebenbild seines Wesens. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Er ist das Ebenbild seines Wesens. Als Jesus hierher gekommen ist, hat er gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Damit hat er jetzt nicht gemeint, den Glanz und die Herrlichkeit, denn wenn wir das sehen würden, dann wären wir tot. Es ist ein Licht, eine Kraft, das ist für uns nicht erträglich. Nur die abgemilderte Form, darum war er zum Beispiel auch bei der Wüstenwanderung, Jesus in seinem Glanz, in dieser Wolke, die vor ihnen herging, abgedunkelt, der Glanz. Denn sonst wäre das ganze Volk der Israeliten umgekommen. Und Jesus nimmt jetzt diese menschliche Gestalt an, dass man Gottes Wesen sehen kann. Diese Liebe, dieses Erbarmen. Diese tiefe, tiefe, tiefe Wärme, die da durchkommt zu den Menschen. Dadurch, dass Jesus Mensch geworden ist, sehen wir also eins zu eins den Vater in seinem Wesen, wie das steht. Er ist das Ebenbild von Gottes Wesen. Dadurch, dass Jesus hier Mensch geworden ist, hat er uns den Vater offenbart, dargelegt, offengelegt. Das ist jetzt nicht mehr verschlossen, nicht mehr geheim. Jetzt sieht man, so ist Gott. was früher nur Propheten vertraut war, konnten jetzt viele sehen. So ist Gott. Gott ist die Liebe. Die Offenbarung des Vaters, zweiter Teil. Johannes hat wie kein anderer dieses Wesen Jesu, dieses Wesen Gottes empfunden, verstanden und versucht in Worte zu fassen. Die anderen Evangelisten schildern, was Jesus tat. Und Johannes ist mehr der, der schildert, wie Jesus ist, von seinem Wesen her, wie der denkt, wie der fühlt. Die anderen, wie er handelt. Und hier, wie sind da die tiefen Empfindungen? Also Johannes geht ganz tief in das Innere hinein und holt das heraus, was ihm eben Jesus offenbart hat, und er teilt das mit. Nicht, wenn wir im Johannesevangelium dieses Kapitel 1, was ja eine Wucht einfach ist, näher betrachten, so sehen wir in diesem ersten Kapitel eine derartige Fülle von Informationen. Und in Vers 18 heißt es, niemand hat Gott je gesehen, denn er wohnt in einem undurchdringlichen Licht. Wir werden ja sterben, wenn wir ihn sehen. Niemand hat Gott je gesehen, aber der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Das sind also Einblicke einer Tiefe, wie wir sie nirgendwo sonst in diesem Detail finden. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Als Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl beisammen ist, erzählt er ihnen wesentliche Dinge, die sie verstehen müssen, bevor er von ihnen geht. Das Erste, was er ihnen mitteilt, ihr braucht jetzt nicht durcheinander sein, wenn jetzt die Abschiedsworte kommen, die Abschiedsszene, euer Herz erschrecke nicht. Und es gibt ein Mittel dagegen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vertraut Gott, dem Vater, vertraut mir. Wir haben alles im Griff. Und dann diese Ankündigung, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Also das sind Details. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, ja wozu? Dann will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das macht Liebe. Liebe sagt, ich bereite jetzt das Nest vor und dann hole ich dich ins bereitete, vorbereitete Nest. Das ist Liebe. Ich mache es dort fein für uns. Da sind wir dann beisammen. Ich werde alles so arrangieren, dass wenn du kommst, alles fertig ist. Und ich komme dich holen. Und dann fügt er noch hinzu, und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und dann meldet sich der Thomas. Also erstens, wir wissen nicht, wo du hingehst, und daher können wir auch nicht den Weg wissen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nicht ich kenne den Weg, ich zeige euch den Weg. Ich bin der Weg, weil es über die Beziehung zu ihm in den Himmel geht. Darum ist er der Weg. Weil er nur über die persönliche, liebevolle Freundschaftsbeziehung zu ihm, zum Vater kannst. Eine hochinteressante Formulierung. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Nicht durch Zarathustra, nicht durch Buddha, nicht durch Mohammed, wie sie alle heißen mögen. Nur durch mich. Exklusiv. Absolutheitsanspruch. Die einzige Religion, die von Gott kommt, ist die, die auch als einzige zu Gott führt. Den Meister, Lehrer verstehen. Im Philipperbrief, Kapitel 2, schreibt Paulus, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Wenn das also alles vorhanden ist, dann kommt der Höhepunkt. Dann macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr, was? Dass ihr eines Sinnes seid. Das ist anscheinend die höchste Stufe, was es gibt, dass zwei Menschen eines Sinnes sind. Es ist also das Normale, dass zwei Menschen nicht eines Sinnes sind. Und jetzt hat er schon so schöne Dinge hier gesagt. Trost der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, herzliche Liebe, Barmherzigkeit, wunderbare Dinge. Aber jetzt kommt der Höhepunkt, so der Tupfen auf dem I, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Wie geht das? Wie kann man eines Sinnes sein? Dass ihr gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Einstimmig in Harmonie nach demselben Trachten. Das ist für Paulus so der Inbegriff des höchsten, besten, edelsten, feinsten, schönsten. Dadurch macht ihr meine Freude vollkommen. Eines Sinnes. Ist nur dann möglich, wenn jeder Einzelne in dieser Gemeinde in Philippi, und das gilt natürlich für uns genauso, in Verbindung nach oben, in so einer engen Verbindung ist zu Jesus und so von Jesus her infiltriert ist durch den Geist Gottes, so wie hier das Wasser bei diesem Gemälde von den Reispflanzen runterrinnt, die gerade aus dem Boden geholt werden. Wenn das so ist, dass wenn diese Reispflanzen jetzt Gemeindeglieder wären, dass wir so triefen vom Geist, ja dann wird das zustande kommen. Eines Sinnes, gleiche Liebe, einmütig, einträchtig, tut nichts aus Eigennutz. Also nicht den anderen benutzen, damit ich was davon habe. Oder um eitler Ehre willen. Ehre ist etwas Eitles, ein Nichts. Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist ein Satz. In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Was hat Paulus für ein tiefes Verständnis gehabt, worauf es ankommt? Das ist ein Praktiker. Er redet nicht theoretisch, philosophisch über irgendetwas, wo du dann über dies und jenes diskutieren kannst. Ganz praktisch. Was steht im Weg? Eigennutz, Ehrsucht. Was ist das Positive? Demut. Demut erfordert Mut. Mut zum Dienen. So wie Jesus gesagt hat, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich bedienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben, damit die anderen gerettet werden können. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, sagt Jesus, wenn ihr Liebe untereinander habt. Was für eine Wucht des Zeugnisses, wenn das sichtbar wird. Der Meisterlehrer und Versöhnung. Diese Art, wie Paulus so tiefe Wahrheiten rüberbringen kann, das ist schon erstaunlich. In Korinth hat er 1,5 Jahre gewirkt und in seinem 2. Brief an die Korinther beschreibt er so die Einstellung Jesu. Ich lese ab Vers 16 in Kapitel 5. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben hinfort nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Du lebst nicht mehr für dich selbst. Nicht mehr Eigennutz, nicht mehr eitle Ehre. Dein Leben lebst du für ihn. Und das wurde bei Paulus sichtbar. Der hat nicht um sich gefragt. Wenn es nur Jesus nützt, wenn es nur für ihn ist. Was für eine Wucht der Worte. Ist jemand in Christus, Vers 17, es ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Der stärkste Beweis, dass sich bei einem Menschen etwas getan hat, ist die Charakterveränderung. Nicht, dass du vorher gestohlen und stiehlst du dann auch, ja. Was war dann der Nutzen davon, dass du jetzt mit Jesus unterwegs bist? Aber wenn Menschen merken, der hat früher sowas von gelogen. Und jetzt? Das war einer, der früher nur für sich, ich. Und jetzt ihr. Also das wird sichtbar. Das merkt jeder. Mit dem Menschen, da ist was für sich gegangen. Da hat sich was getan. Der ist anders als vorher. Vorher war er jähzornig, jetzt bleibt er ruhig. Vorher war er geldgierig, jetzt ist er großzügig. Das bleibt nicht verborgen. Mit Worten kann man vieles sagen. Aber wenn der Charakter sich ändert, das geht tief. Und das merken die Menschen um uns herum. Und die spüren das. Als allererstes die Familienmitglieder und die an deinem Arbeitsplatz. Ob du vorher einer warst, wo alle sagen, jetzt kommt wieder der. Und dann, oh, da hat sich was verändert in seinem Leben. Der ist nicht mehr der gleiche. Der ist anders. Der ist anders. Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Er stellt die Versöhnung her. Er. Versöhnung, Sohn, Der Sohn ist in der Mitte. Durch den Sohn die Versöhnung. Ja, und was ist das Ergebnis, schreibt Paulus? So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Er ist wieder gegangen, den Geist hat er uns gesandt, der wirkt in uns, jetzt sind wir die Botschafter an Christi Statt. Also was für ein Auftrag, den Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt. Und jetzt kommt, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist das Thema. Kommt zurück. Lasst euch versöhnen. Dann habt ihr Frieden. Freiheit. Er bietet Versöhnung an. Lasst euch versöhnen. Dann hast du Frieden. Was willst du mehr? Die ersten Jünger des Meisterlehrers. Die Geschichte von Jesu Geburt. Er wird geboren. Und dann heißt es in Lukas 2, Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Ergebnis, sie fürchteten sich sehr. So was haben sie natürlich noch nie gesehen. Ein Engel in der Nacht, der Glanz, das haut dich einfach um. Und was sagt der Engel? Weil sie Angst haben. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Da können alle dran mitnaschen. Euch ist heute in dieser Nacht, der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Heute. Ich war bei der Geburt unserer ersten Tochter dabei. Das war gar nicht so einfach, denn damals meinte man, ein Mann bei einer Geburt, was hat der dabei verloren? Wenn der da ist, wird es ihm am Ende noch übel, er fällt um und fällt auf den Boden und dann müssen wir den auch noch versorgen neben der Gebärenden. Na, kommt nicht in Frage. Sie sind lang herumgezogen und haben herumgefragt, wo ist eine Geburt möglich, wo ich als Ehemann dabei sein kann. Ich hätte jetzt aber keine Freude gehabt, dass unmittelbar nach der Geburt jetzt von draußen, zum Beispiel wenn da eine Baustelle ist, die Bauarbeiterhalle hereinkommen und das Baby und meine Frau bestaunen. Also da wollte ich eigentlich nicht die Masse um mich herum haben. Und Maria ist hier in einem Stall. Ich meine, das ist ja nicht gerade das Ambiente, was man sich für eine Geburt wünscht, oder? Und das ist ja, ich meine, willst du da jetzt jemanden da haben? Und der Engel verkündigt das denen da draußen. Ja, natürlich kommen die. Der Heiland, seit Jahrhunderten wartet man auf den Messias und jetzt ist er da. Und wenn es der Engel sagt, ja dann sowieso. Also die können ja gar nicht mehr anders, die müssen ja dahin. Die Neugierde ist geweckt. Und dann sagt er noch, das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Naja, das ist kein großes Zeichen, das ist bei Kleinen so. Aber in einer Krippe liegen. Und jetzt kommt die Steigerung. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott. Zuerst ist ein Engel und haben sie sich gefürchtet. Ein Engel. Und dann sind alle Engel da. Alle. Also das war ein Glanz. Das konnte man in 1000 Kilometer Entfernung sehen, den Glanz am Nachthimmel. In der Ferne sieht es aus, als ob ein Stern aufgegangen wäre. Und es haben Leute den Himmel beobachtet in Babylon. Weise Männer, die die Schriften vom Propheten Daniel studiert haben und andere Schriften, die Daniel zurückgelassen hat in Babylon. Und die sagen, das ist es jetzt. Hast du gesehen? Da, der Lichtschein, schau, da ist jetzt ein Stern, da war vorher nichts. Wir machen uns auf den Weg. Und die brauchten Wochen, um hinzukommen. Die waren ja weit entfernt. Und was singen diese Engel, dieser himmlische Chor? Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Mich verblüfft diese Knappheit und diese Tiefe dieses Verses. Wenn du Gott die Ehre gibst, dann kommt es hier zum Frieden unter den Menschen. Und wenn wir Gott nicht die Ehre geben, dann haben wir hier den Unfrieden. Wenn wir Frieden wollen, Ehre sei Gott in der Höhe, dann kommt es zum Frieden hier auf Erden. Eigentlich so einfach, wenn wir es umsetzen. Zusammenfassung. Wir haben hier ein Gemälde. Schaut nach Asien aus. Reispflanzer. Hat gerade Reispflanzen auf eine Stange gegeben und jetzt trägt es sie zu dem Feld, wo sie eingesetzt werden. Und das sind ganz schöne Büschel, die da jetzt vereinzelt werden, pikiert. Und was mir an dem Bild so gefällt von Maximilian Jantscher, diesem steirischen Künstler, wie hier das Wasser, das gespeichert war, so in Fülle runterrinnt. Und je länger der geht, desto leichter wird das Ganze, denn Wasser hat ja ein Gewicht. 1 Liter Wasser wiegt 1 Kilo und da ist einiges drauf. Diese Pflanzen sind so richtig vollgesoffen. Und jetzt rennt das so runter. Man spürt, wie er geht, der Schwung. Es ist warm, er ist leicht bekleidet, aber am Kopf geschützt gegen die Sonne. Aber mir geht es um dieses Runtertriefen. Wie es da rennt. Jede dieser Reispflanzen als Bild für einen Menschen. Der Geist, der hier fließt. Wenn jeder Mensch so trieft, der Jesus kennengelernt hat, was ist das für eine Bewässerung? Auf der Rückseite des Bildes steht eine Geschichte. Es war in Asien, Küste, dann steigt es an. Oben auf dem Hügel ist ein Reisbauer. Unten, ganz in der Nähe von der Küste, arbeiten Bauern. Er arbeitet hoch oben. Und weil er so hoch oben ist, sieht er weit auf das Meer hinaus. Und auf einmal sieht er, wie das Meer sich zurückzuziehen beginnt. Der Meeresboden wird sichtbar. Er weiß, was das bedeutet. Es kommt in kürzester Zeit eine gigantische Flutwelle auf die Küste zu, bedingt durch ein Seebeben, Tsunami. Da weicht das Wasser zuerst zurück und dann kommt es viele, viele Meter hoch zurück, mit ungeheurer Wucht. und kein Kilometer ins Landesinnere gehen. Und er sieht da unten die Bauern auf ihren Feldern. Die sind mit Blick auf den Boden, nicht? Sie pflanzen da Reis. Die haben keinen Blick dafür, was draußen am Meer passiert. Aber er dort oben sieht es. Aber sie sind von ihm eine Weile entfernt. Wie kann er sie bewegen, dass sie kommen, dass sie weggehen von ihren Reisfeldern? Er kann jetzt nicht lange erklären, wenn er jetzt hinunterläuft, dann ist es zu spät. Die müssen schnellstens weg, aber wie? Wie bringt er sie weg? Er hat oben eine Hütte auf dem Berg. Und geistesgegenwärtig zündet er seine Hütte an. Sie brennt ihm nur lichterloh. Das sehen jetzt die unten und beginnen zu rennen. Sie wollen helfen, löschen und rennen den Berg hinauf, so schnell sie können, um das Feuer zu löschen. Und dann kommt die Tsunamiwelle herein. Und sie entkommen. Sie merken es erst, als sie das Rauschen hören. Aber da sind sie schon in Sicherheit, weil sie in entsprechender Höhe sind. Der Mann hat seinen Besitz verbrannt, um Mitmenschen zu retten. Er hat etwas geopfert. Und so ist Jesus. Er hat sich für uns selber geopfert, damit wir gerettet werden, wenn du ihm vertraust und seine Liebe mit deiner Liebe erwiderst und ihm nachfolgst und auf ihn hörst. Das ist der Weg der Errettung.